Hey, this is Brian Kibler, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge Nummer 252. Heute mit allem zu Bloomberrow. Wir besprechen Mechaniken, Previews, die ihr auf jeden Fall im Blick behalten solltet. Und leider reden wir über Value Booster, die da mit neu auf den Markt kommen. Zu guter Letzt natürlich Ask Us Anything, aber bevor wir einsteigen, hi Marc, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich hab richtig Bock. Ich freue mich. Wir testen neue Dinge und neue Dinge sind immer besser, wie Barney Stinson uns schon beigebracht hat. Neues immer besser. Und deswegen finde ich es auch großartig, dass wir über das neue Set reden. Eine Woche, zwei Wochen, nachdem das alte Set rausgekommen ist. Das Set ist 3 Wochen vor dem nächsten. Also ich habe irgendwo was gehört, wo einer gesagt hat, irgendwie binnen 40 Tagen 3 Sets oder so.
Ja, das habe ich auch gelesen, den Kommentar unter einem unserer letzten Videos. Aber du hast eben schon gesagt, wir nehmen etwas anderes vom Format her auf. Das werdet ihr merken, dass wir nicht mehr vor unserem Greenscreen-Hintergrund hier aufnehmen. Ja. Das ist nur was wir ausprobieren wollen. Hoffentlich vereinfacht es uns so ein bisschen die Produktion und das Daten hin und her schieben. Deswegen, wenn ihr irgendwie was merkt, was technisch nicht ganz einwandfrei ist, schreibt es uns gerne in die Kommentare, dann haben wir es auf jeden Fall auf dem Schirm. Aber natürlich, bevor wir anfangen, ein obligatorischer Hinweis, dass auch diese Folge wieder gesponsert ist von Holy, dem Energy-Drink bzw. Eistee ohne Bullshit. Und ihr könnt diese eisgekühlten Getränke, wenn ihr sie denn eiskühlt, selber testen zu diesen heißen Zeiten bei weareholy.com/radioravnica. Und ihr könnt sogar noch was sparen mit den Codes Ravnica10. Wenn ihr schon mal bestellt habt, könnt ihr 10% auf euren Einkauf sparen. Oder wenn ihr noch nie eingekauft habt, könnt ihr ganze 5 Euro sparen mit dem Code Ravnica5. Und wir können da sehr das Probierpaket empfehlen, was diverse Geschmacksrichtungen hat und einen Shaker. Deswegen schaut vorbei, weareholy.com/radioravnica. Und vielen Dank fürs Sponsoring, Holy, an der Stelle. Dann lass uns doch mal reingehen. Und zwar Bloomberrow. Vielleicht bevor wir in die einzelnen Themen reingehen, hast du den Debut-Stream verfolgt? Hast du mal reingeschaut, was da so gezeigt wurde? Hast du vor allen Dingen den Trailer gesehen, geil ist?
Ich habe den Trailer gesehen und ja, der Trailer ist mega geil. Ich habe ja damals schon gesagt, als das erste zum Bloomberrow rauskam, ich gesagt habe, okay, das sieht interessant aus. Ich finde das cute, das ist cool. Und alle waren schon so im MH3-Hype und so weiter. Und ich ging da und sagte, Assassin's Creed und Bloomberrow, das wird's. Geht mir weg mit Modern Horizons. Und dementsprechend, ich bin sehr, sehr, sehr gehypt darauf. Ich finde es sehr, sehr, sehr cute, sehr, sehr cool. Und ich habe den Stream ein bisschen verfolgt, muss aber dabei sagen, dass bei dem Stream, wenn man so gehypt ist, dass man halt irgendwie das doch sehr, sehr mitnimmt und aber dann der Stream nur so halb irgendwie diesen Hype von einem selber widerspiegelt, habe ich mir gedacht, dann machst du mal aus, du bist gehypter als die Leute, die das gerade vorstellen, guckst dir die Karten an, sprichst mit Freunden darüber und alle sind happy.
Ich muss auch sagen, ich fand die, ich glaube, 15 bis 20 Minuten, wo er auch dieses animierte Intro war, wo dann die Karte gezeigt wurde, die Mechaniken, fand ich auch deutlich besser als das Weekly MTG danach. Da war es alles
ein bisschen. Was eine Ausnahme ist, das muss man jetzt dabei sagen, was wirklich eine Ausnahme ist, weil die machen wirklich einen guten Job, meiner Meinung nach.
Eigentlich schon, aber da waren sie nicht so ganz euphorisch, wie sie
hätten sein sollen. Grief zu bannen.
Das machen ja zwangsläufig nicht die Leute vor der Also, okay, anders formuliert, das macht nicht Rasmussen. Aber unabhängig davon, lass uns mal in die Mechaniken reinspringen, da sind ein paar richtig coole dabei. Magic typisch oder Magic 2024 typisch sind ein paar Mechaniken dabei, die so sind wie alte Mechaniken, nur anders. Und so fangen wir zum Beispiel an, Offspring. Hat auf jeden Fall eine sehr gute, sehr gute Sache mit dabei, denn man kriegt Tokens dazu, die zu den einzelnen Artworks zu den Karten mit Offspring eben
das ist so mit crazy. Angeführt werden.
Und das ist wirklich cool. Also vor allen Dingen sind die halt so unfassbar süß. Aber was macht denn Offspring eigentlich?
Offspring ist wie Kicker, nur anders.
Das ist jede Mechanik.
Ja,
jede Mechanik ist Kicker.
Bei Offspring kann man zusätzlich einen bestimmten Betrag oder einen bestimmten Wert zahlen, um die Fähigkeit zu triggern. Und dann ist es so, wenn man diesen, also während man den Spell, den Zauber spielt, das sind meistens Kreaturen. Und wenn man das tut, dann bekommt man zusätzlich eine 1/1-Kopie davon. Und es geht, anders als bei Squad, nur einmal. Squad ist ja so ein Ding, was man mehrfach machen kann. Und Offspring geht nur einmal, was sehr schade ist. Und die Kreatur ist nur eine 1/1-Kopie, was auch sehr schade ist. Ja. Aber es ist auf unsagbar vielen Kreaturen drauf.
Voll. Und alle diese Kreaturen haben entweder im Artwork schon die 1-1-Kopie, den Offspring mit drauf, das kleine Kind sozusagen. So zum Beispiel beim Tender Wild Guide, ein 2-Mana-2-2 Opossum-Druide mit Offspring 2. Das heißt, für 2-Mana kriegt man den 2-2er und für 4-Mana kriegt man den 2-2er plus eine 1-1-Kopie von diesem 2-2er. Und die Fähigkeiten sind, man kann ihn einmal tappen für ein beliebiges Mana, beliebiger Farbe. Oder man kann ihn tappen, um eine 1-1-Marke auf diese Kreatur zu legen. Und der dazu passende Token ist halt so unfassbar
so cute.
Es ist wirklich lächerlich cute, wie sie das halt rausgehauen haben. Und ich liebe halt, dass man bei Tender Wildguard auch sogar schon den Offspring mit auf dem Artwork drin hat. Da sitzt das auf der Schulter drauf. Und also damit haben sie, also flavortechnisch haben sie hier schon echt einiges gemacht, oder?
Ja, also flavortechnisch haben sie alles gemacht. Sie haben sich rausgeschaut. Also das ist ja auch so ein bisschen die Story davon, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dass sie ja etwas aus den Vaults von Thunder Junction irgendwie jetzt durch den Oath, also der Key ist es, Loot, der Key.
Ja, genau,
Key to Everything. Genau, Key to Everything, der geht gerade durch die durch den Omen Path. Und überall, wo er ist, macht er das, was es ausmacht, noch viel stärker. Das heißt, wir hatten hier eine relativ unbefleckte, süße Welt. Und die ist jetzt einfach ultra cute. Und genauso haben wir es ja beim nächsten Set. Die ist so ein bisschen gruselig und jetzt ist die halt ultra gruselig.
Das sind einfach die Extreme, die da nochmal ausschlagen.
Genau.
Aber was hältst du denn von dem cuten Squad, den man nur einmal zahlen kann, als Mechanik? Glaubst du, das hat Potenzial? Also so ein 2-Mana-Dork im späteren Spiel wird der halt quasi für 4-Mana 2-Mana-Dorks. Ist das potenziell was du denkst, das ist schon spielbar? Oder glaubst du, das ist nett, aber mehr nett gemeint als wirklich spielbar?
Ich glaube tatsächlich, dass ein zweiter Effekt mit Legendary Presence 1 Mark auf diese Kreatur wirklich gut ist. Und ein Mana-Dork, der im Laufe der Zeit, wenn man das Mana zum Beispiel nicht benutzt hat, immer noch mal stärker wird, ist eigentlich ganz nett. Und ich glaube, für Commander oder so Turn 4 einen 2-2-Mana-Dork und einen 1-1-Mana-Dork zu bekommen, die sich beide dann im späteren Spielverlauf noch buffen können, ist eigentlich ganz cool. Und vom Limited müssen wir gar nicht anfangen. Limited wird das Set richtig strange, weil es werden unendlich viele Token, unendlich viele Kreaturen und da kommen wir gleich noch zu, wenn wir so ein bisschen über das Allgemeine von dem Set reden, was wir hoffentlich noch tun. Dementsprechend, da kommen wir gleich zu, das kann ich gleich erzählen.
Ja, genau. Und das ist halt eben das Ding. Ich finde so Mana-Sinks eigentlich immer ganz nett. Gerade für Limited sind die sehr, sehr gut. Aber gerade auch in Commander, wenn man es halt noch ein bisschen abspeisen kann mit 1-1-Counter-Shenanigans, wenn man Harden-Scales hat oder die Counter eben verdoppeln kann oder ne, vervielfachen kann mit sowas wie hier Populate bzw. Proliferate. Das sind halt schon echt gute Sachen. Und halt eben, was ich sehr spannend finde, sie haben auf diesen Kopie-Tokens den Text mit drauf, der auch bei dem Tamogolf-Token drauf ist, aus Modern Horizons 3. This token's Mana Value ist 2 Mana, also ein
generisches. Was ich insane finde, weil es ist halt eine Kopie und kein Token. Das ist halt das Spannende. Es ist halt kein Create-One-One-Token, sondern Copy it.
Ja, es ist wirklich eine Kopie, die dann zum Token wird. Und vor allen Dingen ist es interessant, sind wahrscheinlich nur Nischen-Cases bisher, aber wenn man sowas so spielt wie Nykthos, Shrine to Nyx, die Mana-Blips werden weiterhin gezählt.
Ja.
Und das finde ich halt so spannend. Das gibt dem Ganzen halt auch Potenzial mit eben diesem Offspring. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt. Ich meine, in der Commander-Decks gibt's ja so, dass man anderen Kreaturen Offspring geben kann. Dann wird die Mechanik, glaube ich, richtig wild, wenn man dann 1-1 Kopien von Sachen machen kann und dann die haben alle Eigenschaften. Das ist eine coole Mechanik, finde ich
ziemlich cool. Ich denke auch. Also da wird's viele geben.
Ja. Dann haben wir die nächste Mechanik, die ist Gift, die, ich würde sagen, solide in Constructed ist, aber richtig insane in Commander.
Ja.
Im Endeffekt geht's darum, du kannst beim Ausspielen einer Karte einem Gegner etwas versprechen. Promise an opponent a gift. Und dann, wenn die Karte gecastet wird oder wenn die halt resolved, dann passiert dieser Effekt, der mal versprochen wurde. So zum Beispiel Kidnap, eine 4-Mana, 2 generische, 2 blaue für eine Enchantment Aura mit Enchant Creature. When Kidnap enters, tap Enchanted Creature. If the gift wasn't promised, put 3 stun counters on it. Und dann you control Enchanted Creature. Und dieses Gift, was man damit machen kann, ist Gift a Card. Das heißt, man spielt die Karte aus, man kann einem Gegner sagen, hey, wenn das hier kommt, ziehst du eine Karte. Und dann zieht er eben die Karte, sobald der eben ETB'd. Das Coole ist, also in Constructed One-on-One ist es nicht so geil, jemandem eine Karte zu geben, aber es ist eine ganz gute Sache, um Sachen auszubalancen. Aber in Commander muss der Opponent ja nicht der gleiche sein, dem du dann auch die Kreatur wegnimmst.
Sollte
nicht. Da wird's doch spannend, oder?
Sollte nicht. Aber man kann damit richtig geil Politik betreiben. Das ist auch meine Lieblingssache an Commander tatsächlich, ist dieses Politik betreiben. Dass man halt irgendwie, ich nehme dir das weg, dafür bekommst du das. Und du bist eh auf meiner Seite, weil ich bin der Fahrer und du musst sonst nach Hause laufen. Und das finde ich halt richtig cool. Ich mag, das ist der große Aspekt in Commander, den ich wirklich mag.
Mhm. Genau, und vor allen Dingen, es wird dann auch noch spannend, wenn man sowas reinnimmt wie Partying Guest, was hier auch noch mitgenannt wird. Gift a Tap Fish, was erstmal ein sehr lustiger Text ist.
Ja.
Den zu lesen. So hier, also der Effekt davon ist Exile Target Non-Token Creature. If the gift wasn't promised, return that creature to the battlefield under its owner's control with a +1/+1 counter on it at the beginning of your next end step. Also es ist ein Flicker-Effekt, wenn man eben kein Gift gibt. Aber es wird ein 2-Mana-Exile-Target-Creature, Instant-Speed, wenn man dem Gegner halt eben einen Fisch geben kann.
Mhm.
Und das ist halt schon mal krass, oder? Also ich meine, es kann ein Removal sein, aber auch wenn man es halt nicht braucht, kann man es auch einfach was flickern.
Genau, also das finde ich das Starke. Weil ansonsten können wir auch einfach Path to Exile oder so spielen. Weil Path to Exile ist ja auch Promise a Gift. Wenn du diesen Spell durchlässt, bekommst du einen Basic Land Tapped Spiel. Diese Mechanik hatten wir schon ganz, ganz lange, dass du was wegnimmst und dafür der andere was bekommt. Hier haben wir jetzt aber tatsächlich den Fall, dass wir eben dieses Politikum betreiben können. Du bekommst einen Fisch, indem du meinen Spell nicht counterst, und dafür exile ich dir diese Kreatur. Und das ist halt was, wo ich sage, das ist geil. Das ist richtig cool. Ja. Ich mag das. Ich finde auch die Idee dahinter einfach so geil. So, hey, wir machen hier was Cooles für dich. Dafür lässt du mich dafür in Ruhe oder so. Ich finde das wirklich cool.
Nimm einen Fisch.
Dafür ist ein anderer cool. Und man kann immer noch hingehen und, ja, genau. Und man kann immer noch sagen, man hat eine Möglichkeit, die eben nicht in so einem krassen Removal-Package zu spielen, sondern man kann damit eben auch flickern, indem man nicht das Gift macht. Das heißt, man hat eine Karte, auf der draufsteht, entweder bekommt ein Gegner einen 1/1 Fisch und du exilst eine Kreatur, die irgendein Spieler kontrolliert, oder du flickerst eine Kreatur von dir, sie kommt mit einer 2/1 Marke wieder, oder flickerst irgendeine Kreatur. Das heißt, du hast ja auch noch versteckte Oder-Effekte drin, die halt zum Teil dafür sorgen, dass es wirklich krass ist, weil es fast schon Commands sind, wo du dir aussuchen, also nee, eher Amulets, wo du dir aussuchen kannst, ob du Typ A oder Typ B spielen möchtest.
Ja, total, total. Und das mag ich halt auch an diesem Design. Zum einen, es bringt Politics in Commander mit rein, was ich immer eine sehr spaßende Mechanik irgendwie finde. Aber zum anderen, es ist halt auch nicht irrelevant für eben eine Constructed-Sache. Ja. Also gerade Partying Guest habe ich mir halt auch aufgeschrieben für potenziellen Pioneer. 2-Mana-Exile-Effekte hatten wir schon häufiger, aber gerade wenn man dieses Flickern zur Not halt eben doch nutzen kann, eine Kreatur vor Removal zu schützen, Instant Speed, was das ja hier auch kann, und das dann auch größer zu machen, kann halt auch nicht irrelevant sein. Also ein sehr, sehr spannendes Design in mehreren Sachen. Also muss ich wirklich sagen, Hut ab. Dann haben wir noch Forage, was wir hier zum Beispiel auf dem Osteomancer Adept sehen. By the way, ich muss sagen, ich liebe es, dass sie die Squirrels, die Eichhörnchen, haben sie so ein bisschen in fanatische Necromancer verwandelt, was ich ziemlich, ziemlich geil finde, weil die waren immer diese cuten, oh, Eichhörnchen voll süß, und jetzt sind sie hier, ich beschwöre Satan.
Echt so, das ist wirklich geil. Das ist der Grund, ich wurde gefragt, welches von diesen Commander-Decks ich öffnen würde, wenn ich es öffnen würde, und ich habe gesagt, einfach Eichhörnchen, weil es sind satanische Eichhörnchen, liebe alles daran.
Das ist großartig, wirklich. Aber zurück zu dem Adepten, das ist ein 2-Mana, ein generisches, ein schwarzes, für ein 2/2 Creature Scribble Warlock. Mit Death Touch, also Todesberührung, und man kann ihn tappen, um bis zum Ende des Zuges Kreaturen vom Friedhof casten zu können, wobei man foraged in addition to the other costs. Das heißt, forage muss man einmal erklären, das heißt, man muss 3 Karten aus dem Friedhof exilen oder ein Food Sacrifice.
Das wird so sehen.
Und dann kommt halt in dem Fall die Kreatur wieder zurück mit einem Finality Counter. Das heißt, wenn sie danach noch sterben würde und sie hat immer noch den Counter, dann würde sie geexiled. Forage ist, ich habe versucht, einen Vergleich zu finden. Ist es so ein bisschen wie Escape, nur quasi, dass der Effekt nicht aus dem Friedhof gewirkt wird? Also, es hat auch so ein bisschen was von Collect Evidence, dass man dazu Sachen aus dem Friedhof exilen kann, aber Oder man opfert halt einen Food, was halt irgendwie nicht wirklich im Vergleich dazu steht, oder?
Nee, irgendwie gar nicht tatsächlich. Vor allem, weil ich sagen muss, wenn man in diese Idee halt reingeht, dass man das foraged, ist es irgendwie ein weirdes System, dann hinzugehen und zu sagen, hey, du exilst Karten aus deinem Friedhof. Was? Mhm. Wie gesagt, wirklich, wirklich gut ist. Und es ist ja so, dass es immer drei Karten oder ein Food ist. Also das muss man jetzt auch dabei sagen. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, auf der Karte ist es ein Food, auf der Karte ist es ein Clou. Und das wäre wiederum geil gewesen. Dass man halt sagt so, du kannst entweder drei Karten machen, ohne einen spezifischen Art von Token. Mhm. Aber es ist, weil es Eichhörnchen sind, immer Food oder eben drei Karten. Und da muss ich sagen, es ist so spannend, weil es gibt ja auch noch Karten, die das nicht nur mit einem Wiederspielwert machen, sondern es gibt ja zum Beispiel den Curious Forager. Mhm. Das ist ein Eichhörnchen, Squirrel Druid, 3-Mana-3-2. Und wenn er ins Spielfeld kommt, dann kann man eben foragen, wenn man möchte. Und wenn man das tut, bringt man eine Permanentkarte aus dem Friedhof die Hand zurück. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur so, dass man die immer aus dem Friedhof castet, sondern es ist halt so generell so ein: Mach Dinge mit deinem Friedhof, fülle deinen Friedhof oder besorg eine Menge Food. Und wir wissen alle, Katzen plus Ofen gleich Food. Dementsprechend, ich bin gespannt. Es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Mechanik. Und ich glaube, da können sie eine ganze, ganze Menge im Büro noch drum machen.
Ich finde es auch eine gute Mechanik auch. Ich glaube, also es passt schon in dem Flavor, was Squirrels jetzt hier haben, als diese Nekromanten, die sie halt überall sind. Es passt nicht so ganz in Squirrels, wie ich sie bisher kennengelernt habe, aber woran es reinpasst, in klassische Golgari-Strategien. Mhm. Sprich, du willst ja dich eigentlich selbst millen, und wir haben auch ganz viele Spells hier drin, die sagen so, hey, mill 4 Karten, nimm Land auf die Hand oder so. Und dafür finde ich es halt eben gut, dass du eben nicht nur quasi Kreaturen millen willst, sondern du willst auch darüber hinaus Sachen millen, um sie dann mit dem Adept eben zu casten. Und das macht's halt schon irgendwie interessant, dass du den ganzen Friedhof nutzen kannst und halt nicht nur die Kreaturen irgendwie drin haben möchtest für Reanimate-Purposes oder
Kommt
sowas.
Kommt halt drauf an, welchen der Sachen du machst. Wie gesagt, bei dem anderen sind es halt zum Beispiel nur Permanents. Bei dem anderen habe ich irgendwo gerade gesehen, kannst du auch irgendwie Länder zurückholen. Ja. Das sieht ganz spannend aus. Und was ich auch lustig finde, es gibt halt auch eine Karte, auf die ich gespannt bin. Auch ein Eichhörnchen mit Vine-Rap-Mentor. Der sagt halt, wenn er ins Spiel kommt oder stirbt, kriegst du ein Food-Token. Für 2-Mana-3-2. Und den finde ich halt auch so stark, weil auch den kann man in einen Ofen schieben. Man kann viele Dinge in einen Ofen schieben. Und kriegt dann zum Beispiel 2 Foods dabei rum. Oder, was ich noch viel, viel spannender finde, er hinterlässt halt eine Möglichkeit, dass du eben nicht nur deinen Friedhof machen musst. Also du kannst diesen Friedhofständigens halt auch komplett ignorieren und auf die Food-Sachen gehen.
Voll. Voll. Das ist halt eben das Ding so. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das halt spielen lässt, weil also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Also gerade mit dem Friedhof zu interagieren oder halt eben Sachen auszunutzen aus dem Friedhof für verschiedene Effekte, dass man es auch einfach als eine Version von Kicker wieder nehmen kann. Ne? Ja. Excel einfach was aus dem Friedhof, bekomme ein bisschen Profit mit raus. Finde ich auf jeden Fall eine spannende Mechanik. Ein bisschen enttäuscht war ich von der nächsten Mechanik, die wir haben, Valiant, weil sie liest sich erstmal wie schlechteres Heroic. Was so viel heißt, wie wir haben jetzt zum Beispiel den Seedglaive Mentor, eine 3-Mana, 3-2 Vigilant, Hasty Mouse Soldier Creature, mit dem Text Valiant. Whenever Seedglaive Mentor becomes a target of a spell or ability you control for the first time each turn, put a 1-1 counter on it. Und das ist halt, warum ich das enttäuscht, Leute, die vielleicht erst seit kurzem dabei sind, die wissen noch nicht von meiner heißen Liebe zu Feather the Redeemed, die de facto Heroic drauf hat, wo jedes Mal was passiert, wenn man sie targetet mit einem Spell, den man kontrolliert. Hier haben sie es ein bisschen entschärft, dadurch, dass alle Valiant-Trigger nur einmal pro Zug passieren. Glaubst du denn, die Mechanik an selbst hat dann auch so ein bisschen das Potenzial, sag ich mal, größere Effekte dann zu bewirken, dass es dann nur einmal reicht? Oder glaubst du, sie haben es hier ein bisschen entschärft, weil Heroic potenziell zu stark sein könnte?
Also, soweit ich weiß, gibt es unter anderem bei den Mäusen eine Karte, die mit Valiant auch Pros dabei hat, was ich einfach super spannend finde.
Ja.
Und tatsächlich die oberste Karte des Decks exiliert, wenn sie Valianted wird. Und du kannst diese Runde spielen. Bis zum nächsten Zug sogar. Bis zum Ende deines nächsten Zuges. oder Until End of Turn, nee, Until, am Ende dieses Zuges. Aber das ist halt genau, auch
das ist sowas, der Ember Heart Challenger,
den genau, du Ember Heart Challenger ja. mit 202.2 Eile Pros. Und wenn der Ziel von was wird, das, also Spell oder Ability, dann ist es halt so, dass ihr die oberste Karte des Decks exilt und die spielen könnt. Da muss man halt sagen, wenn du das zum Beispiel ohne Once per Turn hättest, das wäre schon stark. Und da muss ich halt sagen, also dadurch konnten sie halt sowas machen. Jetzt mit einem +1/+1 Counter, das klingt natürlich nach dem Motto, es könnte was cooler sein. Aber alles in allem muss ich sagen, ich glaube, dass das reicht. Oftmals ist es ja so, dass du ja auch mit Feather zum Beispiel jetzt nicht, also klar, mit Feather ist nochmal eine Ausnahme, aber wenn man jetzt irgendwie so an die Heroic-Zeit zurückdenkt, ich habe damals Standard gespielt. also im ersten Teros.
Die Good Old Times.
Ja. Ich weiß gar nicht, wann das war, das erste Teros. Das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr lange her. Und ich glaube halt, dass die Fähigkeit damals eben ähnlich gespielt wurde, wie sie heute jetzt auch wäre. Es wäre so, du hast eine Karte drauf gespielt, vielleicht eine zweite, wenn du diese komische rote Karte gespielt hast, die eine Karte zieht, wenn du was targetest. Und dann war's das. Und deswegen glaube ich, ist die Einschränkung eher so, dass man mächtigere Effekte drauf machen kann, wenn man die Einschränkung dadurch halt eben vornimmt. Und deswegen glaube ich, war das eigentlich ganz gut. Und man muss halt auch überlegen, Heroic ist 10 Jahre her. Also 10 oder 11. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall lange, lange her. Und wenn wir jetzt überlegen, was für ein Power Creep wir in letzter Zeit haben, ist so ein Move zurück mit, oh mein Gott, das könnte hier gefährlich werden, vielleicht nicht das Schlechteste.
Ja, das stimmt. Und ich meine, es hat auf jeden Fall auch Potenzial. Ich sehe sowas zum Beispiel wie Flowerfoot Swordsmaster. Ein Mana, 1/2 Mouse Soldier mit Offspring. Also für 3 Mana kriegt man 2 davon. Und whenever this creature becomes the target of a spell or ability you control for the first time each turn, mice you control, get +1/+0 until end of turn. Also hier hat's halt auch so einen Anthem-Effekt. Nicht mit der Toughness, aber nur mit der Power. Aber das kann halt auch schon stark sein. Allein das 2-3 Mal zu triggern, kann halt direkt so ein Overrun-Effekt sein, der dann vielleicht zu stark ist. Also ich verstehe aus einem Gameplay-Perspektive, dass das schon interessant ist. Oder dass man da halt ne, diese Restriktion trifft. Ein Teil von mir denkt sich so, das wäre schon irgendwie schön, wenn der ein oder andere Effekt vielleicht häufiger irgendwie auch triggerbar wäre. Aber man kann ja kreativ drumherum spielen. Das sind ja meistens auch Instants, die man dann hat. Und es geht ja nur pro Zug, nicht pro Zug-Cycle oder so.
Ja, genau.
Dann haben wir aber noch eine neue Mechanik mit Expend. Das wird die Raccoon-Fähigkeit sein in Gruul. So haben wir zum Beispiel den Junkblade Bruiser. Eine 5-Mana, 3 generische und ein Hybrid Rot-Grün, beziehungsweise 2 Hybrid Rot-Grün für eine 4-5 Creature Raccoon Berserker. Auch wieder da, geiles Framing. Ich liebe, dass die Raccoons einfach so wahnsinnige Trash-Piloten sind, die einfach quasi sich in jeden Kram reinwerfen und daraus das Beste machen. Er hat Trample und whenever you expand 4, Junkblade Bruiser gets +2/+1 until end of turn. Und was macht Expand? Sobald man 4 wie ist das? You expend 4 as you spend your 4th total mana to cast spells during your turn. Das heißt, man muss 4 oder mehr Mana im Zug zahlen und dann hat man diesen Effekt getriggert, richtig?
Ja, aber nur, wenn man das auch schon das vierte Mana ist.
Genau. Ja. Also man muss halt auf jeden Fall 4 oder mehr Mana zahlen und bei dem 4. Mana, was man ausgezahlt hat, ist es also halt
im Fall dann von quasi Expend 4. Wenn es jetzt irgendwie Expend 6 ist oder Expend 8, dann wäre es eben der Fall, dass sobald du das 8. Mana ausgibst, dann eben was passiert.
Genau. Und was hältst du von der Mechanik? Also es ist so ein bisschen Big Mana. Gruul will wahrscheinlich so rampen und halt einfach groß viel Mana ausgeben. Glaubst du, das passt ganz gut? Glaubst du, die Mechanik hat Potenzial?
Boah, schwierig. Also ich finde es wirklich schwierig. Ich glaube tatsächlich, von dem, was ich bisher an Karten gesehen habe, es fühlt sich sehr Commandery an. Das muss man jetzt einfach sagen, wie es ist.
Ja.
Und es ist ja auch sowas, ich glaube tatsächlich, dass, wenn es zum Beispiel gerade bei Expend 4 habe ich jetzt einige Karten gesehen, die das drauf haben. Und ich glaube tatsächlich, wenn man das irgendwie drankommt, in einer Runde was spielt, was 4 Mana kostet, und dann wirklich so 5 Karten triggern, dann ist das schon nicht schlecht, tatsächlich.
Ja.
Also da fällt mir halt zum Beispiel der Byward Barter ein mit 3 Mana 3/3, Menace, Raccoon, Rogue. Und immer wenn man Expend vorhat, kann man eben seine Hand discarden und zwei neue Karten ziehen.
Ja.
Und das ist halt eigentlich ziemlich gut. Aber ich glaube halt, dass es vom puren Prinzip her schwierig ist, weil man hat halt unterschiedliche Werte und manchmal kommt man halt einfach nicht drauf.
Genau, ich glaube, da so ein bisschen der beste Commander, wenn man auf diese Mechanik weitergehen kann, zumindest aus dem Mainset, ist Moira Trash Tactician. Auch wieder geiles Flavoring. 3 Mana 2/4 Legendary Creature Raccoon Warrior. At the beginning of your first main phase, add a red or green for each Raccoon you control. Also wenn er draußen ist oder sie draußen ist, ist es mindestens mal ein extra Mana, was man hat.
Ja. Und dann, es gibt auch Raccoons, die angreifen und dann auch rotes Mana geben zum Kram.
Genau. Und dann, wenn man halt Expand 4 macht, bekommt man 3 Leben. Wenn man Expand 8 macht, kann man die 2 Karten von der Bibliothek exilen und die bis zum nächsten Zug eben spielen. Und da hat man halt auch eben diese Phasen drin. Also bei 4 stimme ich dir zu, da ist sehr viel wahrscheinlich, was da eben was da sehr viel halt eben triggert. Und hier wird man nochmal zusätzlich belohnt mit extra Mana und extra Card Draw, wenn man eben diese 8 erreicht. Und also Grün will ja schon rampen. Und deswegen, ich bin mal gespannt, aber ich sehe es auch wie du, dass es halt definitiv mehr was für Commander ist wahrscheinlich. Genau, dann gehen wir mal weiter zu den zu der letzten Mechanik, zumindest der letzten neuen Mechanik. Sind natürlich wieder so ein paar One-Offs mit drin. Und das sind die Pawprint Seasons, beziehungsweise die, wie würde man sagen, die Tatzen oder die Pfotenabdrücke Saisons. So zum Beispiel Season of Weaving. Die Seasons ist ein Cycle von Mythic Sorceries, die relativ viel kosten, aber so ein bisschen modale Funktionen haben. Wie zum Beispiel Season of Weaving, 6 Mana, 4 generische und 2 blaue für eine Sorcery. Mit dem Text, choose up to 5 Pawprints worth of modes. You may choose the same modes more than once. Und dann für eine Pawprint kann man eine Karte ziehen. Für 2 Pawprint kann man eine Artefakt oder eine Kreatur, die man kontrolliert, choosen und eine Kopie daraus machen. Und für 3 Pawprints kann man eine Non-Land, Non-Token Permanent to its owner's hand returnen.
In Deutsch heißt es übrigens Zeit der Pfotenabdrücke.
Zeit der Pfotenabdrücke, sehr schön, ja. Und im Endeffekt, im letzten Livestream habe ich so ein bisschen Fragen dazu bekommen, wie man das jetzt, kann man Pawprints sammeln, kann man sie dann mehrmals machen, aber im Endeffekt ist es quasi nur ein einmaliges Aufteilen von modalen Effekten, richtig? Also ich könnte jetzt 5-mal den ersten Effekt nehmen, man könnte 2-mal den zweiten Effekt und 1-mal den ersten Effekt nehmen, oder man könnte den dritten und den zweiten Effekt machen, aber auch den dritten und 2-mal den ersten Effekt. Also man kann sich da halt schon was zusammensuchen.
Man kann sich da frei ausleben tatsächlich. Also das ist gar kein Problem. Ich hab
was hältst du denn vom Konzept?
Gut, ich finde es gut. Es erinnert mich so ein bisschen an Commands, nur halt, dass man halt auch so hat, so man kann halt einen sehr mächtigen Spell reintun, dann kann man vielleicht den zweiten nur noch machen, den ersten nicht. Oder man macht eben den ersten, der nicht ganz so mächtig ist, ein paar Mal und so weiter. Das finde ich gut. Ich finde solche Konzepte sehr, sehr spannend. Aber auch hier, meiner Meinung nach, schreit es wieder sehr stark Commander, weil es wird, glaube ich, von den Spells, die wir bisher haben, sind die alle sehr teuer, 5 bis 6 Mana. Und dementsprechend weniger was für Pioneer, Modern, Legacy oder irgendwelche anderen Formate. Vielleicht Standard. Also gerade der blaue vielleicht in so einem UW-Control nochmal wiederkommen, kann ich noch sehen.
Ja.
Genau, das finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe übrigens gerade mal die deutsche Seite aufgerufen.
Mhm.
Und hab da mal nachgeguckt, was die einzelnen Begriffe halt sind. Ja, sowas wie Nachwuchs oder verschenke eine Karte oder so, das habe ich mir schon gedacht. Aber bei den Eichhörnchen wird's auf einmal richtig entspannt. Weil ihr Keyword auf Deutsch heißt Hamster.
Hamstern. Oh,
und ich falsches find's ein bisschen,
Tier eigentlich.
Ja, genau, falsches Tier, aber das sagt man ja auch. Sie hamstern irgendwie.
Ja, das stimmt.
Ding. Deswegen ist es schon witzig. Und nochmal zu dem Pfötchen-Ding, was mir gerade einfällt. Ich bin halt mal gespannt. Es wird halt einen Zyklus werden an 5 Karten. Ich glaube, wir haben die auch alle schon gesehen oder fast alle.
Und, ja, fast alle auf jeden Fall.
Genau.
Wenn und, fehlt, glaube ich, eine.
Genau. Und ich muss sagen, ich finde sie vom Prinzip her alle okayisch, aber halt nichts bisher so richtig überragend aus meiner Sicht bisher. Muss jetzt aber auch dabei sagen, wenn wir jetzt so ein bisschen diese Dinger durchgesetzt haben, ich finde es ein bisschen schade, dass sie halt, aber macht natürlich Sinn, weil es halt sehr viele Typen sind. Wir haben 10 verschiedene Fraktionen in diesem Set. Mhm. Naja, und 1, 2, 3, 4, 5 neue Fähigkeiten. Und Offspring ist nicht mal eine Fähigkeit, die irgendwie an eine Sache gebunden ist, sondern Offspring habe ich auch schon bei den Rabbits, also bei den Kaninchen gesehen, verschenken genauso. Und dann gibt's halt so Hamstern von den Eichhörnchen und Tapfer von den Mäusen, weil sie halt, die Mäuse sind halt die Helden, die Eichhörnchen sind halt die Bösen, die das ganze Essen weg hamstern. Das ist ja so die Grundstory in einer bösen Zeit, wo ja auch so ein böser Wolf rumgammelt, sag ich mal. Aber es gibt so viel andere Sachen. Es gibt Snakes, Lizards, Rabbits. Ja. Verdammt nochmal, Hasen. Wir haben die Möglichkeit, endlich geile Hasen zu bekommen und nichts passiert. So, what?
Wobei sie machen ja thematisch immer mit allen Charakteren was Eigenes. Also die Fledermäuse zum Beispiel, ja, die kriegen zwar keine neue Fähigkeit, aber haben so dieses Life-Drain-Effekt drin, wo immer was triggert, wenn man Leben dazu bekommt oder der Gegner Leben verliert. Und ja, ich stimme aber auch hinzu, manchmal ist es ein bisschen wischiwaschi, weil ich glaube, weiß-blau sind Vögel. Und die funktionieren besonders gut mit fliegenden Sachen, was sehr Azorius generisch gerade in Limited ist. Aber halt auch darüber hinaus mit nicht fliegenden Kreaturen, was halt irgendwie eine weirde Mischung ist, weil wie willst du darum ein Deck bauen, so wenn du jetzt in Constructed denkst. Aber ja, ich meine, da machen es dann die individuellen Designs, holen es dann so ein bisschen raus. Deswegen bin ich mal gespannt, was sie da noch damit bringen könnten. Einfach nur, um gerade Vollständigkeit halber, wir haben am Anfang schon gesagt, es sind noch ein paar zusätzliche Effekte mit drin, wie zum Beispiel Class Enchantments kommen wieder. Die hatten wir aber auch schon mal in Dungeons and Dragons. Nur kurz zur Erklärung, die spielt man für ihren normalen Mana-Betrag, so zum Beispiel Gossip's Talent. Kommt rein, macht den ersten Effekt, da muss man noch mal 2 Mana reinlegen, um quasi auf Level 2 zu kommen. Dann hat man den Effekt darunter. Und für 4 Mana extra hat man quasi mit Level 3 dann alle 3 Effekte.
Genau.
Glaubst du, es macht hier in dem Fall Sinn, hier die Class Enchantments noch mit reinzunehmen?
Ich frage mich halt, ob sie nicht lieber 2-farbige Class Enchantments gemacht hätten mit Rabbit, Bat, Eichhörnchen, Squirrel und so weiter. Das hätte ich lieber gesehen, dass man wirklich sagt, okay, man nimmt Kindred Class oder sowas oder irgendwie was in der Richtung. Man könnte die auch mit Kindred hätte man die sogar noch erweitern können ohne Probleme, dass man sagt, das ist wirklich ein Kindred Class Spell. Und Kindred ist ja seit MH3 überall drin. Und in so einem Set, wo es ja wirklich um böse jetzt gesagt, deine Rassenzugehörigkeit gehört, wäre das halt okay. Also das ist dein Stamm, das ist das, wo du zugehörst und das ist deine Klasse. Dafür sprichst du dich aus. Und ja, also sind nicht schlecht. Sie sind alle, die ich bisher gesehen habe, sind wirklich gut. Ich finde das Innkeepers Talent extrem gut. Das ist halt ein 2-Mana-Enchantment. Für Grün ist ein generisches, Entschuldigung. Und zu Beginn des Combats kannst du eine +1/+1 Mark auf eine Kreatur, die du kontrollierst, legen, was okay ist. Wenn du über ein grünes mehr bezahlst, haben alle Permanenten, die du kontrollierst, mit einer Marke Ward 1, was insane stark ist. Weil man muss ja dabei sagen, wenn man die Level, die kriegen ja keine Level-Marke. Ja, also das muss man jetzt dabei sagen, das ist ganz wichtig. Aber wenn man dann Level 3 hat, sagt man, wenn man ein oder mehr Marken drauflegt, legst du da doppelt so viele drauf und auf Spieler oder Permanenten. Das ist eine Enchantment.
Kann richtig gut sein,
wirklich, wirklich stark ist.
Total, total. Also gerade so dieses Verdoppeln von Marken, wir haben es eben schon mal kurz gesagt, es kann sehr schnell sehr eskalieren, aber genau, soweit erstmal zu den Mechaniken aus Bloomburrow. Wie findet ihr denn so die mechanische Seite von dem cutesten Set in Magic, wie es so häufig betitelt wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir springen direkt mal weiter zu den Bloomburrow Previews, die ihr mal im Blick behalten solltet. Kurz gesagt ist das unser Format oder unsere Idee, wie wir jetzt einfach über die Lieblings-Previews reden, die uns jetzt gerade ins Auge gefallen sind. Das sind noch nicht unsere Top-Listen, die am Ende des Sets eben rauskommen, sondern erstmal Karten, über die wir reden wollen. Und ich muss hier gerade direkt mal anfangen, das Wort zu ergreifen, weil ich glaube, mit dieser Karte wussten sie auf jeden Fall, was sie anrichten. Und ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist, was sie anrichten.
Nein.
Nee, es ist a 3-Tree-City. Ein Legendary Land, was, wenn es ins Spielfeld reinkommt, muss man einen Kreaturentyp benennen. Und dann tappt es für ein farbloses oder für zwei Mana kann man es tappen. Und man bekommt so viel Farbe einer Mana equal to the number of creatures you control with the creature type. Also so ein bisschen dieses Nixos Shrine to Nix Ding, wo man quasi sich halt Mana cheaten kann, wenn man viel von einer bestimmten Art hat. In dem Fall sind es eben Creatures mit dem chosen creature type. Das muss ein Evergreen sein in jedem Tribal Deck, in Commander und eigentlich auch in Modern und Pioneer, wenn sich da nochmal Humans oder sowas erlauben. Wie siehst du diese Karte? Ist es sehr safe? Wird es die 50-Euro-Karte des Sets sein?
Ja. Es ist eine Rare, das muss man jetzt dabei sagen. Aber sie haben ja in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie willens sind, auch Rares mal etwas seltener in einem Set machen zu machen.
Ja, und vor allen Dingen Reprints kommen dann auf einmal in Mythic, wie bei Cavern of Souls.
Ja, oder genau. Und also das wird wirklich ein absolutes insanes Ding. Es wird für so viele Decks wichtig sein. Und naja, der Vorteil, den man hier einfach hat, ist tatsächlich, dass man, und das macht die Karte halt immer noch Rare-würdig und nicht Mythic-würdig, ist eine Farbe. Ja. Und nicht a combination of color. Deshalb, wenn ihr das tappt, bekommt ihr halt zum Beispiel, wenn ihr sagt Humans, nur weißes Mana. Oder eben, wenn ihr sagt Elfen, nur grünes Mana. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie damit Tribal Decks sehr hart stärken. Ich find's schön, dass sie diese Winter, Sommer und so weiter durchziehen. Ich musste mich ein bisschen zusammenreißen. Also ich bin ja jetzt nicht so der Fan von Twitter. Ich benutze Twitter ja nur, mit ein paar Leuten zu reden, die ich nur über Twitter erreiche, weil sie immer noch nicht kein anständiges Social Media haben. Ich bin ja kein Fan von Twitter. Und als ich dann jetzt neulich eine riesengroße Diskussion drüber gesehen habe, wie Leute gesagt haben, ja, dass sie das jetzt machen, das ist so innovativ und so neu und das gab's ja noch nie und das finde ich so schön. Und unter diesen ganzen knapp, ich glaube, 40 Kommentaren war kein einziger, der gesagt hat, boah, das haben die 1900, ich glaube, 95 oder 96 schon gemacht. Und das muss ich sagen, ich finde es gut, dass sie hingehen und alte Sachen, die Leute gut finden und fanden, wieder rausholen und es wieder mehr benutzen. Weil, naja, es sind verschiedene Jahreszeiten innerhalb einer Welt mit verschiedenen Sachen. Es ist dasselbe Artwork in verschiedenen Jahreszeiten. Und ich finde es wirklich, wirklich gut.
Ja, ich find's auch cool umgesetzt. Ich werde mich auch definitiv freuen über jedes, was ich ziehen werde, wenn ich denn was ziehen werde. Ich muss nur leider sagen, es ist vom Design, also vom Kartendesign, ein bisschen lazy. Es ist halt Gaia's Cradle 2024 in halt Creature-Type-Form. Und das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht. Also es ist, ich weiß nicht, ich hätte mir da vielleicht ein bisschen was, also auf der anderen Seite, was hätten sie sonst machen sollen? Hätten sie nochmal einen Cavern of Souls Effekt oder Unclaimed Territory gemacht für Tribal-Geschichten? Da finde ich das schon gut, dass sie ein bisschen was anderes machen, aber egal, wie du dein Tribal-Deck zum Beispiel in Commander aufbauen wirst, das werden Go-White-Geschichten oder selbst monogrüne Sachen wie halt Elfen oder Goblins werden das genauso haben wollen wie meine Esper Knights oder wenn du Boros-Humans machst oder Five-Color-Humans. Jedes dieser Decks wird ein 3-3-6 haben. Und das ist irgendwie was, wo ich so ein bisschen denke, wenn es ein bisschen eingefärchter wäre, wer das nutzt oder so. Das ist halt so ein bisschen das, was ich halt schade finde an dem Design. Aber es ist ein gutes Design. Es ist eine gute Magic-Karte. Ja. Versteht mich da nicht falsch. Wie was hast du denn für eine Karte, die dir ins Auge gesprungen ist aus dieser frühen Preview-Season?
Eine Ankam, wir werden ja immer dafür kritisiert, dass wir ja nur über Rares reden. Eine Ankam.
In diesem Set nicht.
Die mir einfach zeigt, was in diesem Set mir so viel Angst macht. Weil ich liebe dieses Set jetzt schon, ich finde es großartig, es ist super süß, super cute. Es hat sehr interessante Karten drin und ich habe sehr große Angst vor dem Set. Das hat eine Bewandtnis. Wenn wir die Karte Fell nehmen.
Ja.
Für ein schwarzes und farbloses Sorcery Destroy Target Creature. Keine Einschränkung, nur dass es eine Sorcery ist. Keine Einschränkung. Nichts. Ja, zwei Mana Destroy Anything. Und es ist nicht zwei schwarze. Es ist ein schwarzes und farbloses. Mhm. Das ist insane. Das ist auch für Pioneer meiner Meinung nach insane.
Da wird's halt mal wirklich spannend, ob quasi zwei Mana Removal mit Downside Instant Speed besser ist als zwei Mana Removal ohne Downside Sorcery Speed. Und da bin ich wirklich gespannt, weil ich bin mir selbst gar nicht sicher, was ich lieber spielen würde. Also zum Beispiel, ich baue jetzt gerade Rakshas Vampire zusammen. Ja, ich habe mich dem Druck von Sorin gebeugt.
Bitte nicht disliken.
Jetzt war das Vampire-Deck
zusammengeschoben. Bitte nicht die abonnieren.
Und da habe ich jetzt eine Mischung reingemacht. Ich habe halt sowas wie Go for the Throat, Sheoldred's Edict, aber dann halt auch eben dieses Heartless Act, was halt auch Counter removen kann, mit reingenommen. Und ich habe schon überlegt, wie häufig würde ich Fell reinnehmen, weil es ist sehr versibel, es removed buchstäblich alles, was ich haben möchte. Auf der anderen Seite halt Sorcery Speed kann einem halt wirklich das Genick brechen gegen halt, ne, also klar, wird gerade nicht mehr so viel gespielt, aber sowas wie Greasefang.
Ja.
Wo man halt eben Instant Speed drauf reagieren möchte. Deswegen Fell, es fühlt sich wie eine gepushte Karte an und vor allen Dingen fühlt es sich an wie der Zwischenschritt vor dann im nächsten Set dann Fell Harder, was dann Destroy Target Creatures Instant Speed ist für 2 Mana.
Ja.
Ich glaube, dann haben wir den vollen Power Creep erreicht.
Und das ist halt das, was mir so Angst macht. Denn was dieses Set tut, ist eine Menge 1-Mana, 2-Mana und 3-Mana-Kreaturen auf die Welt loslassen.
Mhm.
Und es sind insane starke Sachen dabei. Wirklich insane. Wenn ich direkt eine zweite Karte hinterher schieben darf, was ja, das auch nochmal vergleicht. Die Manifold-Maus.
Ja.
2-Mana, 1-2 mit Offspring. Das heißt, man kann ein 1-1-Kopie davon bekommen. Und die sagt, zu Beginn des Combats deines Zuges kann eine Maus, die du kontrollierst, Doppelschlag oder Trampel bekommen.
Mhm.
Wenn man da jetzt überlegt, Doppelschlag oder Trampel, das ist insane gut. Ja, es ist auf einen Creature-Type. Aber wenn auf irgendeiner Karte, die gespoilert wird, die noch gespoilert werden müsste, nicht der Creature-Type draufsteht, kann so eine Karte, weil sie 2-Mana 1-2 kommt, sehr competitive sein. Und das finde ich so interessant. Wir haben ganz viele Karten, die halt im Low-Level-Bereich sind. Und die High-Level-Karten haben wir schon gerade eben gesagt, ja, sowas wie dieses Pfötchen und so weiter, die sind halt für Commanders halt teure Karten. Diese Schwall, diese Masse an kleinen Competitive-Karten, weil, sind wir ehrlich, über 3 Mana spielt man einfach selten was im Competitive, seit man ist ein Big-Mana-Deck. Und diese Masse, das wird dafür sorgen, dass wir irgendwas krass übersehen, was absolut broken ist. Und zum Beispiel die Manifold-Maus macht halt Trampel oder Doppelschlag für eine Maus. Und naja, ich habe nicht alle Mäuse im Blick, die letzter Zeit gespoilert wurden. Und wenn da irgendwas kommen können, kann ich mir schon vorstellen, dass man, wenn man sie spielt, ja auch noch die kleine Version bekommt und dann Trampel und Doppelschlag geben kann, was insane
gut ist. Das ist halt ziemlich gut. Also das ist halt auch vor allen Dingen, wenn wir es vergleichen mit anderen so Overrun-Effekten, die wir bisher auch hatten, oder Overrun nicht, aber so Agro-Finisher, die sind da eigentlich auch immer in so 4-Mana-Bereich gewesen, sowas wie Heroic Reinforcements, wo man halt nochmal 2 Kreaturen kriegt und man pumpt sie und sie bekommen alle Haste. Und hier ist es halt ähnlich. Das könnte selbst, wenn man mit ihr selbst nicht angreifen würde, weil man ihr nicht Haste geben kann oder so, die für 4 Mana, dann können alle, kriegt eine Kreatur deiner Wahl eben Double Strike und Trample. Und das Mause-Thema hat halt auch dieses Valiant-Theme.
Ja.
Das heißt, in der Regel will man das Trigger ja dann noch mit, genau, will man darüber hinaus ja noch den mehr Power und Toughness vielleicht geben, was sich ja nur verdoppelt mit halt den beiden. Und das hat schon Potenzial. Also ist auch ein Design, wo ich auch denke, zum einen obligatorischer Hinweis, dass das Artwork der Tokens unfassbar cute ist.
Ja.
Und auch generell das Artwork mit den Mäusen. Ich muss immer drauf gucken und einfach lächeln, weil es ist halt irgendwie so Hamtaro-mäßig irgendwie so ein bisschen beliebig, ein bisschen funny einfach, dass ich das einfach abfeiere. Aber das halt eben mit einer starken Aura. Wir haben ja auch immer noch diese Reckless Rage-Geschichte, die noch Monster-Token mit dran macht, also Monster-Aura nochmal hinzufügt. Also da kann man schon sehr explosive Züge eben machen mit so Mäusen. Bin ich sehr gespannt, was sie daraus machen. Dann tatsächlich eine Karte, vor der ich auch Angst habe, was ebenfalls eine Uncommon ist und wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das vielleicht dann doch für einen Bann in Pioneer sorgen wird, ist Dewdrop Cure. Ein 3-Mana-Sorcery in Uncommon mit Gift a Card. Also wenn man das eben ausspielt, kann man dem Gegner eine Karte geben und dann passiert ein Zusatzeffekt. Für 3 Mana haben wir hier Return up to 2 target creature cards, each with mana value 2 or less from your graveyard to the battlefield. Also 3-Mana-Reanimation für 2 Kreaturen mit mana value 2 oder weniger. If the gift was promised instead, return up to 3 target creature cards with each mana value 2 or less from your graveyard to the battlefield. Und wer ein bisschen Blick hat auf Pioneer, weiß vielleicht, woran das hinführt. Amalias Combo-Pieces in dem Amalia-Combo-Deck sind alle zwei oder weniger. Also du brauchst ja den Elemental, der, wenn immer wenn du discoverst, dir Leben gibt. Und Amalia, wenn beide im Friedhof sind, kann das halt einfach jeden anderen Reanimation-Spell einfach ersetzen. Und dafür den Gegner eine Karte ziehen lassen, dafür, dass man quasi die Combo aus dem Friedhof direkt holen kann, das finde ich schon ziemlich machbar. Also das ist schon ein sehr, sehr guter Pick hier drin, oder?
Es ist vor allem auch eine, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, Emalia ist ja das meistgespielte Deck mit Abstand. Mit ähnlich wie mit lustigerweise mit Grief und mit Nadu, mit einer meiner Meinung nach erschreckenden Prozentzahl für gerade für Pioneer, wenn du mich fragst, wenn man so die letzten Sachen anguckt. Und da jetzt nochmal einen Puff zu bekommen, also so ein Buff, das ist wirklich stark. Und also, um das jetzt klarzustellen, ja, Rakdos Vampire hat immer noch irgendwie 18%. 15.07.2024, 20:11 Uhr. Ich werde nicht leid. Aber Absan Amalia Combo hat halt einen immens hohen Anteil an Top 8 Wins in letzter Zeit bekommen. Und es ist immer ein bis zweimal drin, während Rakdos Vampire nicht immer drin sein muss.
Ja.
Und da muss ich halt sagen, das ist halt das, was mir sehr große Angst macht, weil das Deck ist auf dem Vormarsch, soweit ich das mitgekriegt habe, ist Emalia auch ziemlich gut gegen Rakdos Vampire. Und dementsprechend halt wirklich einen auf dem Vormarsch Deck. Und das finde ich halt so krass für Pioneer, was ja eigentlich immer so mit ausgebalanced, das höchste Deck hatte irgendwie 13% oder 12% und alle anderen so 5%. Sind wir jetzt halt in einem Rakdos Vampire, Amalia Combo und Izzet Phoenix, die halt alle irgendwie 15%+ haben gefühlt. 13%+. Alles andere ist so irgendwie bei 3-4%, was halt stark nachgelassen hat.
Wir können auf jeden Fall über Amalia vielleicht im Ask Us Anything, ich habe eben schon eine Frage gescoutet.
Sehr gut.
Da können wir gerne gleich nochmal drüber reden. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass wenn Amalia jetzt noch nicht zu broken ist für Pioneer, hätte Dewdrop Cure auf jeden Fall das Potenzial, das Deck wirklich so ein bisschen die wenigen Falten, die es noch hat, so ein bisschen auszubügeln, weil das ersetzt halt meiner Meinung nach Rally to the Ranks fast zu 100%. Rally to the Ranks ist halt deutlich teurer. Klar, man kann es convoken, aber es ist halt auch Sorcery Speed. Ich glaube, das kann man dafür 3 Mana, ist es halt einfach besser, halt klarer. Ich bin mal gespannt, was die Karte macht. Vielleicht überhype ich sie auch gerade ein bisschen, aber sie liest sich sehr, sehr gut für Amalia-Kombo. Deswegen bin ich mal gespannt, was sie im Format machen könnte.
Ja.
Wollen wir noch jeweils eine kleine Karte noch machen, wenn du gerade noch eine hast?
Kleine Karte. Ich hab einen ganzen Tribe. Der Otter Tribe ist absolut broken. wenn wir den Otter Tribe mal rauslassen, die einfach insane krass sind, nehme ich noch mal eine Ankam, und zwar einfach nur, weil ich das Meme gut finde. Und zwar den Gale Wind Moose. Das ist ein 6-Mana, 6-6, Flash, Wachsamkeit, Trampel, Reichweite.
Ja.
Elch.
Einfach. Und
es erinnert mich an einen 6-Mana, 6-6 Trampel Dinosaurier. Und ich habe heute ein Meme gesehen, wo dann so dieses This is you. Und dann halt der gute Gallosaurus, der halt einfach da sitzt und Trampel hat.
Colossal Dreadnought.
Und das so, genau, Colossal Dreadnought. Und daneben war dann der Galewind Moose. And this is the guy she told you not to care about. Und ich so,
Total. Also, das ist halt wirklich, also es sind nur 4 Worte hier draufstehen, aber das kann halt gerade in Limited schon ein ziemlich guter Finisher
sein. Ja, absolut.
Also gerade bei den ganzen kleinen Kreaturen, da ist ja selten mal was bei, was irgendwie mehr als 4 Angriff hat. Bin ich mal gespannt, was wir von Galewind Moose im Limited sehen. Ich hab noch eine Karte, über die ich kurz sprechen möchte, denn sie ist so ein bisschen Dark Confidant at Home. Und zwar den Darkstar Augur. 3 Mana, 2-3. Creature Bad Warlock mit Offspring. Also man kann den für 4 Mana zahlen, kriegt dann noch ein 1-1er dazu. Mit Flying und at the beginning of your upkeep, reveal the top card of your library and put that card into your hand. You lose life equal to its mana value. Also so ein bisschen Dark Confidant Text. Upside, sie kostet, das ist eine Downside, sie kostet 1 mehr. Aber Upside, sie hat Fliegen, ist ein bisschen größer, also das heißt, sie kann potenziell auch angreifen. Und mal für 4 Mana kriegt man halt 2 Karten jedes Zug extra. Aber man muss halt auch ihr Leben zahlen. Also, ich weiß nicht, findest du Darkstar Augur hätte das Potenzial zu einem Dark Confidant?
Für Commander vielleicht. Und gerade wenn man ja sich überlegt, dass hier ja dieses mega geile Fledermaus, ich liebe ja Fledermaus, ich habe früher ja immer eine Fledermauskette getragen. Da wurde ich neulich drauf angesprochen, dass ich auf dem alten Video immer die Fledermauskette getragen habe, ob die weg wäre. Ich so, nein. Und ich liebe Fledermäuse und hier zeigt es tatsächlich, es macht viel aus und ich glaube, das ist dabei ganz gut. Dazu haben wir ja noch diesen ganzen Food Cycle bei den Eichhörnchen, wo man es ja auch spielen könnte. Und die geben einem ja wieder Leben. Dementsprechend, ich glaube, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir den ein paar Mal sehen werden.
Ich finde den vor allen Dingen ganz geil in so einem Orzhov-Deck mit Delny. Halt einfach, weil der ist ja auch zwei oder weniger Power. Der triggert dann nochmal doppelt. Klar, man verliert doppelt so viel Leben, aber Greatness at any cost, habe ich mal gehört, dass man das so sagt. Deswegen finde ich das eigentlich ganz spannend, jetzt auch in Pioneer und Standard damit herumzubrauen. Aber ja, so das soweit erstmal zu unseren Vorgedanken zu Bloomburrow. Wie findest du das Set denn so allgemein? Also hast du noch so ein paar Eindrücke, die du teilen möchtest zu dem Set jetzt an sich?
Ich glaube, das Set ist insane stark. Ich glaube, im Limited wird es ganz witzig, weil du halt diese ganzen 1-1er hast. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass es insane stark wird. Ich glaube tatsächlich, dass die Möglichkeit, die man hat, so viele kleine Kreaturen, wo jeder einzelne das Potenzial hat, im Competitive Broken zu sein. Mhm. Ich habe noch, ich glaube, 6 oder 7 Tabs offen über Kreaturen, mit denen, über die ich reden könnte oder wollte, die halt alle irgendwie insane sind, weil sie halt irgendwie nochmal alte Mechaniken mitbringen, wie Landfall oder sonst was. Es ist so, so viel. Und ich glaube tatsächlich, dass alles in allem dieses Set einige Kreaturen drin hat, die broken sind, die auch problematisch sein werden, die wir aber jetzt noch nicht auf dem Schirm haben. Und vielleicht ist es ein, keine Ahnung, 6-6 Mana, 6-6er Snake, der riesig wird. Vielleicht ist es auch irgendein Müllhalde, die einfach easy zu casten ist. Vielleicht ist es irgendein Hase. Oder. Es hat so viele Potenziale, eine brokene Sache zu sein. Und dann hast du die Otter. Die Otter sind, wie gesagt, die sind absolut broken, absolut insane. Krass, Otter sind der neue krasse Shit. Vor allem, sie haben einen Übersetzungsfehler aktuell drin auf Scryfall. Wodurch einer der Otter einfach heißt Silent. It is I, who has the fish now.
Ja.
Und wenn das der Name der Karte ist,
ich glaube nicht.
Dann liebe ich alles daran. Aber ich glaube, es steht einfach drauf, so der den Fisch besitzt. Und das ist einfach, das ist so insane.
Ich glaube, Scryfall erlaubt sich immer so einen Scherz bei diesen Halbübersetzungen, dass sie einfach einen offensichtlichen Quatschtitel haben. Ich glaube, das sind wir schon mal bei der Preview-Season drauf eingegangen, habe ich auch noch gesagt. Ich glaube, das war so mit diesem Yaruk oder wie der hieß.
Ja, ich glaube,
Da war irgendwie auch so ein ganz komischer Titel. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich witzig, muss ich sagen.
Und ich liebe es,
ich habe von meinem Nicht-Magic-Freundeskreis noch nie so viel positive Resonanz auf einem Magic-Set bekommen.
Kenne ich.
Wie jetzt auf Bloomburrow. Und ich glaube, das letzte Mal war wirklich War of the Spark und auch nur, weil quasi der Trailer so geil war und ich ihn überall rumgeschickt habe. Und da waren die Leute sehr hooked. Und hier, ich habe von Lorcana-SpielerInnen gehört, die sagen, hey, davon hole ich mir ein Commander-Deck oder ein paar Booster, weil ich mache ein Pre-Release mit. Ich habe von meiner Verlobten gehört, dass sie auf jeden Fall nochmal ein Bloomburrow-Deck irgendwie sich haben
sehr cool. holen
lassen möchte. Und so viele andere Leute, die mir geschrieben haben, so, boah, das ist jetzt schon mein Lieblings Set des Jahres. Und wir hatten schon Modern Horizons 3. Also, ich glaube, Bloomburrow hat ein ganz gutes Erbe vor sich. Und dann wird wahrscheinlich auch noch in ein paar Jahren sehr beliebt
sein. Mehr würdigen, wie sie es bei Eldraine machen. Eldraine war das erste Set insane gut. Das zweite war okay, aber es hat halt nicht mehr diesen Path gefollowt. Und wenn wir in ein paar Jahren noch mal nach Bloomburrow zurückgehen und noch mal das hier erleben dürften, ich glaube, das wäre richtig cool.
Total. Aber wie seht ihr das mit Bloomburrow? Was sind eure Lieblingskarten aus dem Set bisher? Was für Decks wollt ihr euch bauen? In Standard, Pioneer, vielleicht Modern oder auch Commander? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, davon euch zu hören. Und dann reden wir mal noch ganz kurz über eine Negativ-News, weil nichts in Magic kommt momentan mit rein positiven Seiten. Und zwar Bloomburrow Value Booster. Das ist so ein Ding. Was haben Sie da gemacht? Also Value Booster klingt ja jetzt erstmal, als ob man da unfassbaren Wert bekommt für das, was man dafür bezahlt, oder?
Wizard of the Coast hat den smartesten Move aller Zeiten gebracht. Sie haben Booster abgeschafft, weil Leute zu viele verschiedene Booster hatten und bringen jetzt mehr Booster auf den Markt.
Ja.
Der Move. Das Problem ist, dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben, einen Booster zu ziehen mit 7 Karten. Das kennen wir jetzt aus den Universes Beyond Boostern, mhm. von denen ich übrigens ein sehr großer Fan bin, genau wie ich ja von den Epilog-Boostern ein großer Fan war, weil mhm. es eben wenig, also es gibt keine Kamms, es gab nur Ankamms, du hattest die Chance, bis zu 5 Rares zu bekommen und es waren ganz, ganz okaye Karten drin, weil es halt mhm. so Special-Sachen waren. Und die Community hat es damals schon gehasst.
Ja.
Abgrundtief. Ich kenne niemanden im Internet, der außer mir sagt, Universe Beyond Booster sind toll und Epilogue Booster sind toll. Alle sind sie am weghaten. Und zwar mhm. alles. Und vielleicht habe ich Unrecht. Das kann gut sein. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der das sieht. Meistens, wenn man der Einzige ist, der das sieht, ist man der, der Unrecht hat. und jetzt haben wir den Punkt, dass wir günstige Starter-Booster bekommen. Also lasst ja. euch nicht von dem Namen Value-Booster machen. Es soll für den kleinen Klingelbeutel sein.
Heißt, budget-friendly.
Ja, ja, budget-friendly. Das heißt, wir werden nur 3 Euro statt 4,50 Euro dafür bezahlen.
Ja.
Oder sowas. Weil ich glaube, also es gibt noch keinen Preis für uns.
Natürlich nicht.
Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie 2 Euro Booster sind. Für 2 Euro Booster wäre es ja fast noch okay, aber auch ja. nur fast. Weil, was wir haben bei diesen 7 Karten sind 3 Kamms, 2 Ankamms, eine Karte, die irgendeine Seltenheit haben kann, also mhm. von der Wahrscheinlichkeit her eine Kammen.
Ja.
Und dann eine Karte, die ein Land, eine Vollkarte oder eine Special Guest Karte sein kann. So, mhm. was von der Wahrscheinlichkeit her Vollkarte oder ein Land ist. Traditional Vollkarte, wahrscheinlich eine Kammen. Das heißt, mhm. ihr könnt selbst für 2 Euro oder 3,50 Euro mit einem Booster enden, was 3 Kamms, ein Ankamm, die 4. Kamm und die 5. Kamm hat. Das heißt, 5 Kamms, 2 Ankamms für 2 Euro nicht wert. Also das ist einfach,
ja,
es geht gar nicht.
Das ist halt eben das Ding, wir müssen halt wirklich nochmal ganz klar sagen, wir wissen nicht, wie teuer sie sind. Wir haben keine unverbindliche Preisempfehlung mehr für Magic-Produkte und so auch nicht für Value-Packs. Es sind wieder 7 Kartenbooster. Wir hatten letzte Woche ja über Assassin's Creed geredet und da habe ich auch schon so ein bisschen verlauten lassen, dass ich kein Fan bin von Booster, die sich nicht spielen lassen. Und hier ist es halt genau dasselbe. Ich verstehe nicht, warum Wizards of the Coast uns partout und auf jeden Fall auf Biegen und Brechen 7 Karten Booster-Packs verkaufen wollen, wenn sie jetzt das dritte Mal wahrscheinlich nicht gut ankommen werden. Vor allen Dingen nicht, weil sie bewerben, wir haben hier in dem Artikel, der auch ziemlich kurz ist, ich frage mich nur, warum, weil sie da nicht so viele Informationen zu geben wollen, haben wir einmal das Blister-Pack, also das, was zum Beispiel bei Walmart oder Real halt schön aufhängbar ist, steht drauf als Werbung, contains up to 2 Rares. Was für mich jetzt auf den ersten Blick heißt, okay, alles klar, ich kann eine zweite Rare vielleicht dazu bekommen, neben der absolut ersten Rare. Aber das ist natürlich wieder so ein bisschen Rules-Lawyering-mäßig so, up to heißt ja auch 0. Und das, finde ich halt, zeigt schon meiner Meinung nach voll und ganz den Charakter dieses Packs. Es ist ein weiterer Move, einfach Karten im Umlauf zu bringen an Leute, die es nicht besser wissen, die dann für 3 Euro sich vielleicht so 7 Kartenbooster holen, weil sie wollten mal Magic ausprobieren, wissen aber nicht, dass wenn sie sich eine Boosterbox mit Playboostern holen, für 3 bis 4 Euro das Pack quasi umgerechnet eine ganze Boosterbox holen, dass sie draften können, dass sie Seal spielen können, damit sie all diese tollen Sachen machen und halt eben Rares bekommen. Und hier kriegt man jetzt eine komplett Rare-freie Booster-Pakete, die mich eigentlich nur erinnern, entweder an Epilog-Booster oder an Beyond-Booster. Von beiden bin ich kein großer Fan. Oder halt
die
an
waren besser. Booster.
Nee, die waren besser.
Das, also Epilog-Booster und Beyond-Booster sind einfach besser. Man muss aber jetzt ganz kurz einhaken, bevor es jetzt 20.000 Leute in die Kommentare schreiben. Diese Booster werden nur bei bestimmten Retailern verfügbar sein. Das heißt, in eurem Local Game Store werdet ihr diese Booster sehr wahrscheinlich nicht finden, weil da sind ja Leute, die vermutlich Ahnung haben, was sie da kaufen. Anders als zum Beispiel bei Walmart. Anders als bei GameStop. Und ich glaube, da werden wir diese Booster tatsächlich sehen.
Oder ich habe schon mal überlegt, ich war heute noch für die Woche einkaufen hier. Und beim Penny an der Kasse habe ich tatsächlich so ein Blister-Pack gesehen mit Pokémon-Boostern.
Ja.
Und vielleicht gehen sie auch auf diesen Markt, dass sie so an der Quengelkasse eben so, oh, Magic und oh, ich will mal so mitnehmen. Aber alle haben bisher bei den 5 bis teilweise ja 6-7 Euro-Boostern, die sie da einzeln verkaufen wollen, gesagt, nee, ist mir ein bisschen zu teuer. Und jetzt wollen sie halt ein Produkt haben, was man da ganz gut erquengeln kann.
Das geht gar nicht.
3-4 Euro oder so. Aber das, also von Value müssen wir da nicht mehr sprechen.
Ich find,
Value
Booster ist diesen Namen zu nehmen, Bewertung. Ist der größte Hohn aller Zeiten. Also wenn ich die nicht für 50 Cent hinterhergeschmissen kriege.
Ja.
Ja, also ich wüsste, doch für 50 Cent würde ich sie kaufen, bin ich ehrlich. Aber wenn es irgendwie 1-2 Euro Sachen sind, das hat nichts mit Value zu tun. Gar nee, nichts. Überhaupt nicht. Das ist einfach nur abrippen.
Überhaupt nicht. Und das macht's halt so traurig, weil, was du eingangs erwähnt hast, sie haben gerade so ein bisschen dieses ganze Spektakel mit den Boostern aufgeräumt. Es gibt noch Play- und Collector-Booster. Und selbst da kann man sagen, braucht man einen Collector-Booster wirklich? Und jetzt bringen sie Beyond-Booster in Assassin's Creed. Jetzt haben sie Value-Booster in Bloom Barrow. Was werden sie bei Duskmorn bringen? Horror-Booster mit 3 Karten für 15 Euro. Also, keine Ahnung. Es ist halt alles wieder beliebig. Sie weichen den Markt wieder auf. Klar, es wird nicht in Local Game Stores gepackt werden, die Franchise-Spieler werden damit nicht in Berührung kommen. Aber was ist doch für ein erster Eindruck von Leuten, die dann nach Magic kommen, die im Real oder Walmart oder, keine Ahnung, Pennymarkt zum ersten Mal einen Booster aufmachen und dann erstmal eine Handvoll Karten haben, mit der man nicht spielen kann, mit der man nichts machen kann, die vielleicht schön aussehen und vielleicht eine Rare oder 2 Rares haben. Aber ja, ich bin überhaupt kein Freund davon. Ich finde das einen absolut miesen Move. Ich bin auch kein großer Fan davon, neue Spieler abzurippen. Also ich finde eher, man sollte sie mit Value überschütten, dass sie halt sagen, hey, was für ein geiles Einsteigerangebot. Ich glaube, Magic Online hat das mittlerweile mit so einem Commander-Starter-Set, wo irgendwie für 40 Euro kriegst du 350 tatsächlich spielbare Karten für Magic Online. Und so musst du auf die Leute zugehen und halt nicht sie versuchen abzurippen mit ihr irgendwelchen Value-Boostern. Aber naja, egal. Wir mussten es halt nur erwähnen, weil natürlich das ist der große Aufreger über Bloom Barrow. Kein Set kann ohne. Und dementsprechend haben wir es jetzt mal hier erwähnt. Lasst euch nicht lumpen. Da ist nichts für euch drin. Einfach egal, ob ihr neu Magic seid oder nicht. Aber wie steht ihr zu Value-Boostern? Seht ihr vielleicht einen Mehrwert, den wir nicht sehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, ich würde sagen, lass uns mal noch ein, zwei Fragen Ask Us Anything machen, oder?
Yes, sehr, sehr gerne.
Wo können die Leute denn ihre Fragen stellen?
Im Discord. In der Beschreibung oder in den Shownotes könnt ihr auf Radio Ravnica den Discord kommen. Dort ist ein Discord-Link. Und dort werdet ihr rumgeführt, wenn ihr neu auf dem Server seid und könnt unter anderem beim Ask Us Anything vorbeischauen. Wenn ihr hingeht und dann auch noch schon am Server seid, könnt ihr halt oben beim Bereich für den Podcast, also der Bereich Radio Ravnica, könnt ihr da reingehen und könnt dort das reinschreiben. Bitte nur einen Post reinschreiben, dann Enter drücken und dann ist gut.
Genau, und dann gehen wir doch direkt auf die Frage ein, die ich eben schon kurz erwähnt habe, und zwar von Soku, der fragt, ihr sagt Grief soll gebannt werden. Ich persönlich finde aktuell das Pioneer-Format echt unausgewogen, da gefühlt jeder Amalia-Kombo spielt. Würdet ihr Amalia bannen? Und kurz zur Einordnung, du hast eben schon im Vorpart gesagt, für wie viel Prozent wir wirklich Amalia reden. Und zumindest momentan, Zeitpunkt der Aufnahme am 15.07., haben wir in den letzten 30 Tagen 17,8% Rakdos Vampire, 15,7% Absan Amalia, 13% Izzet Phoenix und knapp 10% Nykthos Ramp. Und ich habe mir das Deck auch mal angeschaut. Es hat ein paar Innovationen drin, die ich jetzt nicht mehr so aktiv mitbekommen habe. Ich muss sagen, und das ist vielleicht eine etwas unbeliebte Meinung, ich finde Amalia ganz gut hatebar. Was den Bewandtnis hat, es gibt halt sehr viele Karten, die mittlerweile Life Gain komplett, sag ich mal, ausschalten, wo man eben sagt, man hat sowas wie hier den 3-Mana-Dino, der quasi sagt, Players can't gate live. Ja, denselben gibt's auch nochmal in Schwarz, nochmal mit dem Ritter, Knight of the Dusk Shadow. Man kann halt ETBs ausschalten, man kann halt schon, es ist halt eine kreaturenbasierte Combo. Strategie. So, ich verstehe, dass es sehr schnell passieren kann. Ich verstehe auch, dass es super nervig ist mit der ganzen Recursion, mit Return to the Ranks und dass man mit Court of Calling, Collected Company seine Combo-Pieces eben raussuchen kann. Ich müsste es vielleicht nochmal spielen, weil wenn es jetzt wirklich so problematisch ist, wie ich es so häufig gehört habe in den letzten Kommentaren, ist es vielleicht was man gucken muss. Mein letzter Stand ist, es ist, glaube ich, nicht so schlimm oder man kann sich gut darauf vorbereiten. Also ich weiß nicht, hast du das so ein bisschen beobachtet? Hast du jetzt gesehen, wie es momentan mit Amalia gerade abgeht?
Spannenderweise ja. Das Problem ist, es ist hatebar, aber die Hate-Karten sind aktuell nicht in den Top-Tier-Decks drin. Das ist halt das Problem. Also wenn ich jetzt sehe, so ein Izzet Phoenix, was macht es gegen Amalia-Kombo? Es versucht schneller zu sein oder hofft irgendwie mit einer Lightning Axe das Ding wegzuknallen. So, was macht Rakdos Vampire dagegen? Ja, nix. hoffen, dass Fatal Push reicht. Und das ist halt genau der Punkt. Und dann kommen ganz oft diese Personen, sagen, ah, ich werde immer davon gekombo, das ist so schlimm, das ist so schlecht, kann ich nichts gegen tun, statt dass sie halt, und das ist jetzt ein Tag, den ich auch selber lernen musste, statt einfach zu kopieren, was online ist, an irgendwelchen, wie funktioniert, was sind die Rakdos Vampire Sachen, einfach hinzugehen und sich anzupassen, was für Probleme habe ich mit Pioneer. Welche Probleme, Dex, sehe ich? Wogegen werde ich schnell salty? Das alleine im Mindset zu haben, hilft euch bei Turnieren einfach weiterzukommen, besser zu werden. Und wenn ihr dann eben merkt, ihr verliert sehr viel gegen Emalia, dann nehmt Sideboard-Karten dafür rein.
Ja. Und also gerade der Night of the Dusk Shadow, wie gesagt, ich habe eben schon mal erwähnt, ich baue mir gerade noch mal Rakdos Vampire zusammen. Auch hier nochmal der Hinweis, bitte nicht deabonnieren, wenn ihr Vampire hast. Aber auch zum Beispiel, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Mono-White Humans oder weiß-basierende Agro-Decks anschaue, die sind mittlerweile dazu übergegangen, sowas wie Containment Priest zu casten, was halt ganz gut ist gegen Collected Company oder gegen halt Court of Calling oder halt diese ganzen
oder Vampire. Searcher.
Oder Vampire. Wenn man da seinen Vein Ripper reinholen kann, kann man den reinflashen und eben raushaten. Und das sind halt so kleine Innovationen. Es ist halt, für mich, ich muss aber auch dazu sagen, das ist, hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, ich habe jetzt schon länger kein Pioneer mehr aktiv gespielt. Ich beobachte das halt mehr so von einer Meta-Game-Perspektive, wo ich mir halt die Sachen anschaue, halt hier und da mal in Turnierergebnisse reingehe. Und es ist ohne Zweifel ein starkes Deck, aber ich glaube, das Einzige, woran sich die Leute so ein bisschen halt aufreizen, das haben wir halt schon häufiger gesehen, ist halt dieser Combo-Tag in der Deckliste. Dass man halt wirklich sagt, okay, es kann halt in der Combo enden und ich verstehe, dass Combos grundsätzlich nicht so beliebt sind. Auch Pioneer hat eine lange Geschichte an Combo-Decks, die wirklich nicht sonderlich gut sind.
Theoretisch könnte man das Vampire-Deck aktuell auch als Combo-Deck sehen, weil Vein Ripper reinzusetzen ist ein sehr starkes Combo-Deck. Und dann hätte man mal wieder
drei Mana quasi. Genau,
dann hätte man mal wieder Top-3-Decks Combo-Decks. Aber das wird in Pioneer halt ganz oft so sein, dass es da wirklich schwierig einfach ist, das rauszunehmen. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, Combo-Decks sind halt auch einfach immer unbeliebt. Also das kriegt man auch nicht raus, weil
das ist
halt
das Ding.
Wie willst du das rausbekommen?
Ja, ich mag Combo-Decks auch nicht, muss ich dazu sagen. Und ich habe Greasefang gespielt, was auch das ätzendste Combo-Deck überhaupt ist. Aber es ist halt, ich glaube, das Gefühl ist immer da, man spielt nicht richtig Magic, wenn man jetzt mit Lotusfield-Combo gewinnt oder mit Amalia-Combo oder mit damals noch Inverter of Truth-Combo. Alle Thassa's Oracle-Kombos sind fürchterlich, auch meiner Meinung nach, weil sie halt keine gute Play-Pattern haben. Im Falle von Amalia erinnert es mich halt sehr an das Yawgmoth-Kombo-Deck in Modern, was halt auch okay ist, es ist auch sehr stark, aber es gewinnt halt auch über Kreaturen-Interaktion. Kreaturen sind eigentlich ganz gut zu beantworten. Also, ich weiß nicht. Vielleicht ist es jetzt wirklich die neuen Karten aus Bloomburrow, die das Deck jetzt wirklich over the top werfen, wo man sagt, okay, jetzt ist wirklich der Punkt erreicht. Und nochmal zur Klarstellung, ich glaube nicht, dass Amalia das Format so krass bereichert, dass wir es auf jeden Fall drin haben müssen. Ich glaube nur, von dem, was ich momentan sehe, ist es noch nicht bannwürdig. Mhm. Aber mal schauen, vielleicht ändert sich das auch. Dann haben wir noch eine Frage von Doyle Cruz. Der fragt, hattet ihr schon mal an ein YouTube-Format gedacht, bei dem man über derzeitige Metadecks redet und Zeitkarten, welche im jeweiligen Format relevant sind? Das ist witzig, weil wir haben es jetzt quasi gerade für ein Deck gemacht, für Pioneer. Aber hast du schon mal so eine Meta-Analyse, so eine Tierliste, sind ja auch immer ganz beliebt, mal schon mal gemacht für Legacy?
Tatsächlich, also sowohl auf Budget-Ebene wie auch auf aktuellen Meta-Sachen habe ich früher gemacht. Ich muss dabei sagen, ich konzentriere mich lieber auf ein Deck und mache einen Deck-Tag dazu. Und da konzentriere ich mich auch eher drauf, wenn ich das Sideboard aufstelle, das allgemeiner zu machen. Das muss ich einfach sagen. Mhm. Ich versuche immer, wenn ich Tipps gebe für Leute, die das spielen oder spielen wollen, immer allgemeinere Sachen anzugeben. Also allgemeinere Tipps, allgemeineres Sideboard, das on the field okay läuft. Weil tatsächlich das halt auch ein Long-Term-Video für die Leute einfach ist. Wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, man macht ein Meta-Video und redet drüber, was so aktuell die Top-Tier-Decks sind und welche Sideboard-Karten man in welchem Deck macht, das kommt zum Beispiel bei Yu-Gi-Oh! Sehr, sehr gut an, was einfach daran liegt, dass Yu-Gi-Oh! Aber auch eine sehr schnelle Meta hat.
Mhm.
Wir haben, selbst im Pioneer meiner Meinung nach, nicht die krass schnelle Meta. Also,
nö.
Das Video müsste man so jedes halbe Jahr machen oder so.
Ja.
Oder Ja, aber das,
also
das,
was es halt schon gibt, in Pioneer zumindest, ist es halt wirklich so dieses, dass sich Meta-Verschiebungen gibt. Also, ja, dass man jetzt sagt, okay, jetzt gerade ist Amalia im Combo, oder Amalia im Kommen, aber meistens gibt's dann eine Gegenbewegung, wo die Leute dann rausgehatet werden. Ich finde das immer ganz witzig, mit Lotus Field Combo zu sehen, weil es gibt immer diese Phasen, wo Leute sich auf andere Sachen einschießen, haben zu viel Sideboard-Slots für Humans, für Control oder für Rakdos, und dann merkt man, okay, die Lotus-Field-Spieler kommen gerade wieder, und dann werden wieder die Hate-Pieces dafür reingenommen, die Damping-Spheres und Co. Und dann gibt's halt eben diese Gegenbewegung. Deswegen finde ich es eigentlich ganz nett in Pioneer, dass man da, dass sich da halt eigentlich nicht so viel tut.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen so ein Meta-Übersicht müsste man halt eben gucken, auf welches Format man sich da gibt. Ich weiß, Andrea Mengucci macht das ziemlich gut mit den Top-Decks in den jeweiligen Formaten.
Es ist halt, aber das machst nicht du halt auch nur so und so lange, weißt du, weil genau, dann hängst du da und sagst, ja, übrigens, wir haben Rakdos Midrange und Gulagro jetzt ist jetzt wieder drin, weil die sind halt jetzt gerade gut gegen diese komischen Ensoul Artifact und Nyctos Ramp-Decks, weil die können dagegen nichts machen. Habe ich euch vor 2 Wochen schon vorgestellt. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig an den ganzen Sachen. Deswegen, bei Yu-Gi-Oh! Ist es was anderes. Da hast du halt wirklich pro Set wirklich eine komplett neue Meta. Und auf einmal werden irgendwelche Salamence Great Tier 20 Decks wieder playable oder zumindest Rogue-Style, dass man es überhaupt wieder spielen kann. Oder irgendwas wie Sky Striker wird auf einmal Tier 1, weil irgendeine Karte dafür geprintet wird. Und das hast du hier halt sehr, sehr wenig tatsächlich im Vergleich.
Ja, das stimmt.
Leider. Das stimmt. Ich würde gern so ein Format machen, bin ich ehrlich.
Aber vielleicht kann man es ab und zu mal so in so einem Update-Video oder Update-Segment.
Was wir auch regelmäßig machen, wenn wir zum Beispiel über die Formate, des aktuellen Zustand des Formats reden. Das hatten wir jetzt vor 3 oder 4 Wochen und danach vor einem halben Jahr. Und das kann man wirklich auch etablieren, dass man das wirklich öfter macht.
Ja, also das versuchen wir schon irgendwie immer einzuplanen, das ist ab und zu mal, wenn es relevant wird, noch mal reinzunehmen. Also gerade bei Modern ist ja immer so ein Thema bei uns, spielt keiner von uns dazu aktiv. Und gerade jetzt wäre es auch ein bisschen zu schnell, um schon über Modern-Meta zu reden, weil das Meta sich immer noch findet. Aber ja, wir werden es auf jeden Fall im Blick behalten. Dann noch eine letzte Frage von Young IP. Der fragt, früher hatte die Sets circa 4 Legendary Creatures, zum Beispiel Scars of Mirrodin. Murders at Call of Manor hat 24. Ist das zu viel? Wie viele Legendaries pro Set findet ihr sinnvoll? Das ist eine spannende Frage, wo man eben sagt, ne, von welcher Seite kommt man? Also, weiß nicht, wie siehst du das mit den Legendaries in aktuellen Magic Sets?
Als Nicht-Commander-Spieler ist es mir egal. Mhm. Ja. Outlaws of Thunder Junction hatte 52 Legendaries. Als Nicht-Commander-Spieler ist es mir so egal, weil es sind einfach Kreaturen wie jeder andere auch. Man kann die Kreaturen dann zwar noch einmal spielen oder nur zweimal spielen. Ich finde, es ist sehr sehr persönlich dadurch geworden. Das ist, glaube ich, auch das Ziel so ein bisschen von den ganzen Legendaries, auch dass sie sehr humanized sind, sage ich mal, oder sehr menschlich sich bewegen oder dargestellt werden, dass man sich halt in die Legendaries und wie früher bei den Planeswalkern, wo es ja auch sehr viele Planeswalker gab, einfach so identifiziert. So, das ist jetzt meine Adeline. Das ist nicht irgendeine random 3-Mana-3-3-Kreatur. Gut, bei Adeline wäre es auch schlecht, wenn du mehrere davon hättest. Aber es gibt ja viele von den Legendaries, wo du denkst so, yo, die ist halt nicht legendary, weil sie halt nicht zweimal auf dem Feld liegen könnte, sondern sie ist legendary, damit sie als Commander playable ist. Und wenn man das rausnehmen würde ein Stück weit, dann könnte man halt auch wieder ein bisschen mehr mit mehr verschiedenen Sachen arbeiten. Ich kann sagen, ich habe mit einer Menge Commander-Spielern vor Ort oder auch online Kontakt. Mhm. Und die meisten davon sind mittlerweile an einem Punkt, wo sie einfach so überfahren worden sind, dass es so viele Legendaries gibt, dass sie keine Ahnung mehr haben. Dass sie alles skippen, wenn nicht irgendwas ist. Weil du kannst gar nicht mehr alle Legendaries kennen. Du kannst nicht jedes Commander-Deck bauen. Der Vorteil daran ist, wenn ein neues Set rauskommt und ihr seid eine 4-Mann-Gruppe oder eine 5-Mann-Gruppe, dann ist es nicht mehr so wie früher. Bei 5 Leuten hängt man da, also ich würde gern den bauen, aber den wollte ich auch bauen. Aber ich würde gern den bauen, ja, den will keiner von uns bauen. Okay, es ist kein Legendary für mich mehr übrig, ich spiele das von vor 3 Wochen. Oder in dem Fall vor vier Monaten. Damals gab es ja nur alle 4 Monate ein Set. Ja. Ja, ich spiele dasselbe Deck wie vor 4 Monaten. Commander, völlig undenkbar. Aber es ist halt an einem Punkt, wo es halt auch, sie haben die Geschwindigkeit angehöht und die Masse angezogen. Und ich kenne sehr viele Leute, die mitten im Deckbuilding von einem Deck sind und das abbrechen, weil es ein neues Set kommt, weil da schon wieder die neuen Legendaries kommen.
Ja, das ist halt wirklich
Plus
das
Ding. Plus Commander-Decks.
Ja, das ist halt eben das Ding. Ich glaube, es verwässert halt den Legendary Creature Type so ein bisschen. Absolut. Also ich verstehe halt, dass man so viele Kreaturen da haben kann, die halt auch einen Eindruck hat, dass man jetzt nicht nur sagt, okay, das ist jetzt Fußsoldat 2, sondern das ist halt, keine Ahnung, Siegfried, der Wütende oder so. Dass man das halt schon ein bisschen flavormäßig mit reinnehmen kann. Es gibt ja auch ein bisschen Storytelling-mäßig die Grundlage, eben mehr Charaktere einzubringen. Man hat so ein bisschen den Game of Thrones-Effekt, so von wegen, oh, verschiedene Fraktionen haben verschiedene Legendaries und nicht nur einen Helden gibt's. Aber es hat auch gegenseitig den Effekt, dass wenn alle Legendary sind, gibt's auch irgendwie keine Hauptcharaktere mehr, die so wirklich hinaussprechen.
When everything is special, nothing is. Mein ja. absoluter Lieblingsding und Voll. Ich werde es irgendwann auf ein T-Shirt tragen.
Mm. Und so halt auch ähnlich mit, also früher hatten wir es halt auch mit Planeswalkern, da ja. war schon ein Planeswalker gezogen, das war so, oh krass, der Planeswalker. Ich kann mir vorstellen, dass so Scars of Meridine das halt ähnlich war mit Legendary. Ja, so,
absolut,
oh, krass,
absolut.
Ein Legendary, so, was heißt das denn so? Jetzt hast du halt, jede Charakter ist ein Legendary und sowas wie Kellen, der natürlich auch relevanter Storyteller war für die letzten paar Sets. Aber der hat natürlich innerhalb von 3-4 Sets jetzt 3 verschiedene Legendary Creatures bekommen, so in verschiedenen Farbvariationen. Da merkt man schon so ein bisschen, okay, es wirkt ein bisschen beliebig so. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, ich find's per se nicht schlimm. Ich find's ein bisschen, manchmal drückt so ein bisschen auf die Stimmung von Constructed-Spielern, wie wenn ich mir zum Beispiel wie She-Aldred, das Adeline gesagt, wenn das Designs wären, die halt auch in vielen verschiedenen Sachen funktionieren würden, also dass man jetzt nicht nur eine She-Aldred spielt und danach sind alle anderen She-Aldreds einfach nur auf der Hand tot, dann hätte das mehr, könnte man halt mehr mit reinbringen. Aber auf der anderen Seite bin ich auch ganz dankbar, dass man jetzt nicht von jedem Legendary-Effekt 5 auf dem Feld haben kann. Aber ja, es ist eine interessante Frage, ob Legendaries ein bisschen verwässert werden durch zu viele Legendaries. Also,
ich glaube tatsächlich, ja.
Ja, oder zumindest auf der anderen Seite hat man auch sowas wie, ich suche seit längerem nach einem richtig guten Rakdos-Commander, also in dieser Farbkombination schwarz-rot. Und es kommen halt immer wieder neuere. Und jetzt zum Beispiel auch Bloomberrow ist mir einer in den Blick gekommen. Aber so richtig habe ich das Gefühl, ist noch nicht der passende da. Und dann warte ich lieber, bevor ich das Deck baue, dass ich den nächsten Rakdos-Commander finde, der dann vielleicht doch eher das passt. Genau, und das ist halt so ein bisschen das Ding. Vielleicht, ja, ich weiß nicht. Es ist ein sehr interessantes Thema, sehr interessante Frage. Danke dafür. Mhm. Aber das bringt uns auch schon zum Ende von Folge 252. Erstmal, wenn ihr eine Frage haben wollt in eurem Ask Us Anything an dieser Stelle, dann schaut vorbei beim Discord. Link in der Videobeschreibung. Wir haben natürlich auch Möglichkeiten, dass ihr uns supporten könnt. Zum einen, ohne Geld dafür zu bezahlen. Das geht mit einem YouTube-Abo, das geht mit einem Abo bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Auch gerne bewerten, 5 Sterne geben, kommentieren. Wir sehen das alles. Das ist nicht immer direkt sichtbar, weil Plattformen teilweise weird sind. Aber trotzdem vielen Dank dafür. Dann haben wir natürlich Instagram, Twitter und Threads. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen, ohne Geld auszugeben. Wenn ihr zum Beispiel bei weareholy.com/radioraffnica Getränke bestellt, unserem fabelhaften Sponsor, müsst ihr kein extra Geld ausgeben, um uns finanziell zu unterstützen. Einfach nur die Codes RAFFNICA10 und RAFFNICA5 verwenden für 10% auf euren Einkauf oder 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Aber ihr könnt uns natürlich auch gerne direkt unterstützen, so wie es folgende Patreons gemacht haben, auf patreon.com/gamery oder bei der YouTube Membership. Damit zum einen den Asterix, Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Stormenwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnicker.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.